Erntedankfest. Ist ein Fest, der nicht in unseren gesetzlichen Feiertagen verankert ist. Wer von euch kann sich daran erinnern, was war der letzte Feiertag, gesetzlicher Feiertag in Bayern? Tag der Deutschen Einheit, ja, vor zwei Wochen, nicht ganz zwei Wochen. Wer von euch weiß, was ist der nächste gesetzliche Feiertag in Bayern? Also nicht deutschlandweit, sondern Bayern. Allerheiligen, genau. In anderen Bundesländern ist es Tag der Reformation. Ja, in Bayern ist es Tag der Allerheiligen. Wer von euch weiß, wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in Bayern?
Die meisten.
Die meisten, genau. Wie viele sind es ungefähr? Es sind 11. Wenn man jetzt zum Beispiel Weihnachten, wenn man das als ein Feier oder ein Fest nimmt, aber es gibt insgesamt 2 Tage, wenn man alle Tage einzeln zusammenzählt, dann kommt man auf 15, 16 oder so. Aber es gibt so 11 gesetzliche Feiertage in Bayern. Manche Feiertage werden, wie ihr auch wisst, gefeiert, weil es ein arbeitsfreier Tag ist. Und die meisten Menschen freuen sich auf diese Feiertage, weil man nicht zur Arbeit muss, weil man die Zeit mit Freunden verbringen kann, mit der Familie verbringen kann, aber man verbindet damit nichts Inhaltliches meistens. Bei den Israeliten, vor allem in dem Alten Testament, gab es auch Feiertage. Und ein guter, ein gläubiger Israelit wusste ganz genau, warum er diesen Feiertag feiert, welche Bedeutung dieser Feiertag hatte und wie er das in sein Glaubensleben auch einbringen kann. Heute feiern wir Erntedankfest. Früher bei den Israeliten war das Laubhüttenfest. Wir haben das heute umgenannt, aber bei den alten Israeliten hieß es Laubhüttenfest. Sie hatten im Jahr 7 Feste. Und manche Feste haben bis zu einer Woche gedauert. Zum Beispiel der Erntedankfest oder Laubhüttenfest war der letzte im israelitischen Kalender und der hat eine Woche lang gedauert. Stellt euch vor, eine Woche lang ein Fest, da kriegt jeder frei und man darf feiern. Und feiern nicht einfach so nichts tun, zu Hause sitzen, sondern besonders dieser Tag war der wichtigste oder einer der wichtigsten Feiertage im Jahr. Und die Israeliten haben sich auf diesen Tag ganz besonders gefreut, denn dieser Tag hatte auch etwas mit der Ernte zu tun. Und ihre Lebensexistenz war von Früchten, die ihr Feld eingebracht hat, abhängig. Und sie waren natürlich dann auch also auf dem Feld oder mit Schafen und mit Tieren draußen. Und die Menschen haben auch die Ernte eingesammelt. Und als sie fertig waren, als sie alles hinter sich hatten, waren sie natürlich auch müde, erschöpft. Und dann sagt Gott, jetzt habt ihr eine Woche Zeit, um euch darüber zu freuen, um Gott dankbar zu sein, einfach beisammen zu sein und feiern. Und diese Feier hat auch was mit dem Essen zu tun. Und sie hatten von diesen Sachen, die wir hier haben, wahrscheinlich von den meisten Sachen, aber natürlich auch viel, viel mehr in Mengen. Und sie haben gefeiert, eine Woche lang, ohne schlechtes Gewissen zu haben, dass man jetzt gerade nichts macht. Und ich finde das ganz, ganz tollen Gedanken, dass man bei Gott, dass man mit Gott auch feiern darf, ohne schlechtes Gewissen zu haben, weil man gerade nichts tut. Und ich denke, gerade in unserer Zeit, wo wir viel arbeiten, schuften, von früh bis morgen, haben viele Aufgaben und rennen von einer Sache zu anderer Sache, von einer Aktion zur nächsten Aktion, gerade heute hat dieses Fest hohe Aktualität, weil wir auch lernen können, zu sagen, jetzt ist die Zeit zu feiern, Gott dankbar zu sein, jetzt ist die Zeit zusammenzukommen, auch zusammen zu essen und fröhlich zu sein. Und dieses Fest war Ausdruck der Dankbarkeit, der Freude, der Fröhlichkeit bei den Israeliten im Alten Testament. Und natürlich auch im Neuen Testament haben sie das auch fortgesetzt, diesen Feier. Noch ein wichtiger Gedanke war, dass bei diesem Fest die Menschen zusammenkommen sollten. Und bei diesem Fest, als Gott den Israeliten sozusagen sagt, welche Feste sie feiern sollen, erinnert er sie daran, dass er sie aus Ägypten herausgeführt hat Und die waren dann 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs, aber immer mit dem Gedanken, dass irgendwann sie in dem schönen, verheißenen Land, wo Honig und Milch fließt, ankommen werden. Und das war auch für sie eine große Freude, auf dem Weg zu diesem Land zu sein. Und Gott sagte, ich sammle euch, ich führe euch raus und ich führe euch in dieses verheißene Land. Auch als Gott die Israeliten aus dem babylonischen Exil herausführt, ist der Gedanke, dass er die Menschen zusammensammelt, dass er seine Kinder zusammensammelt und wieder in das verheißene Land zurückführt, ist auch dabei. Also Gott möchte bei diesem Fest die Menschen, seine Kinder zusammenzubringen, damit sie feiern, damit sie Gott dankbar sind, damit sie Gott anbeten und Gott loben. Der Laubhüttenfest. Interessanterweise gab es davor, einige Tage davor, noch einen anderen sehr wichtigen Fest bei Israeliten. Das war der große Versöhnungstag. Große Versöhnungstag. Und bei diesem Tag oder an diesem Tag haben die Israeliten ihre Beziehung zu Gott, ihre Beziehung zum Nächsten in Ordnung gebracht. Ja, sie haben sich gereinigt sozusagen. Und die ganzen Sünden, die im Laufe des Jahres im Heiligtum gesammelt wurden, wurden jetzt auf einen Bock gelegt und er wurde in die Wüste geschickt. Sie waren jetzt frei. Das Heiligtum wurde gereinigt, die Herzen wurden gereinigt. Es war schön. Und kurz darauf, einige Tage später, konnten sie jetzt zusammenkommen. Und alles, was zwischenmenschlich vielleicht kaputt war, zerstört war, war wieder geheilt. Und das ist auch ein toller Gedanke für uns. Wenn wir heute diesen Fest feiern, dann dürfen wir daran denken, dass Gott uns heilt, dass Gott uns frei macht von vielleicht zwischenmenschlichen Barrieren, vielleicht auch Barrieren, die zwischen mir und Gott irgendwie zustande gekommen sind. Gott heilt das, befreit das, damit wir feiern können. Ein wichtiger, nächster wichtiger Gedanke bei dem Laubhüttenfest damals und bei dem Erntefest, was wir heute feiern, ist auch, dass Gott uns daran erinnern möchte, dass wir irgendwann mit ihm zusammen in das verheißene Land, in die Ewigkeit, auf die neue Erde hineingeführt werden, wo wir mit Gott, und das steht auch in der Bibel, wo wir mit Gott zusammen feiern werden. Und Gott möchte, dass wir uns an diesem Tag, bei diesem Fest, an die Wiederkunft erinnern und uns darauf freuen, dass wir mit Gott zusammen feiern werden. Und jetzt stehe ich bei dem Gedanken an diesen Fest oder jetzt während dieses Festes stehe ich vor einer Herausforderung. Ich merke, dass der Alltag oft die Kraft wegnimmt, die Kraft raubt, an Gott zu denken, Gottes Gegenwart in meinem Leben zu spüren. Denn Gott möchte, dass die Israeliten von solchen Festen immer den Gedanken, dass Gott in meinem Leben aktiv teilnimmt, ja, dass er mich segnet. Ein Israelit wusste, wenn Gott die Ernte nicht segnet, dann hat er im Winter nichts zum Essen. Ja? Wie heute, wenn die Kartoffelernte in Polen zum Beispiel ausfällt und wir keine Kartoffeln aus Polen bekommen, okay, dann kommt es halt aus, weiß nicht, Israel oder Spanien. Bisschen teurer vielleicht, aber wir kriegen immer was. Ja? Und das ist die Zeit des Überflusses, in der wir leben. Und wir haben nicht so die Abhängigkeit von Gott, von Gegenwart Gottes so präsent, wie ein Israelit früher. Und Gott möchte, dass wir bei solchen Feiern uns bewusst machen, dass wir eigentlich von Gott so sehr abhängig sind, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Ich weiß, als ich und meine Familie im Jahr 96 nach Deutschland kamen, haben wir in diesem Überfluss konfrontiert gewesen. Ja? Der nächste Geschäft von uns war der Lidl. Ja? Und ich habe noch diese Bilder vor Augen, wo wir mit ganzer Familie zu viert, mein Bruder, ich und meine Eltern, in diesen Aldi gingen. Ja? Und was wir da gesehen haben oder sahen, das war für uns alles ganz neu. Es war so viel an Sachen, so viel an Überfluss, so viel an Auswahl. Und wir haben diese Aldi-Tüten. Kennt ihr die aus Russland, aus der Sowjetunion kommen? Wir haben diese Aldi-Tüten nach Hause geschleppt. Ja? Irgendwann war es nicht mehr genug. Da haben wir noch extra aufgesucht und noch andere Geschäfte, um noch mehr Überfluss zu haben, um noch mehr Auswahl zu haben. Und so geht es uns Menschen. Wenn man uns gibt, unendlich viel gibt, sind wir niemals satt, wir sind niemals zufrieden. Wir wollen immer mehr. Und das ist die Herausforderung für unsere Zeit, in dieser Überfluss zu leben und trotzdem zufrieden zu sein und Gott dankbar zu sein. Interessant ist, dass der arme Mensch vielleicht, der wenig zu essen hat oder kaum zu essen hat, ist oft unzufrieden, dass er nichts hat. Ja, man denkt, wenn ich reich wäre. Was ist das Problem eines Reichen? Genauso, er hat auch nie genug. Ja? Er möchte immer mehr. Er möchte immer ein neueres Auto, neueres oder mehr Häuser. Man sagt heute so von Multimillionären, die wissen nichts, was sie mit dem Geld anfangen können. Und trotzdem wollen sie immer reicher werden. Immer. Ich habe gestern in der Sabbatschule hat jemand erzählt, dass ein Scheich in Saudi-Arabien 63 Rolls-Royce in seiner Garage hat. Ja, man fragt, die meisten von ihnen hat er noch nie gefahren. Man fragt sich, warum brauchst du so viel? Das ist ich will nicht so reich werden und wahrscheinlich auch die wenigsten von euch, aber das ist ein Beispiel, dass wir nie genug haben werden. Und die Herausforderung für uns heute, für die Menschen, die kurz vor der Wiederkunft Jesu leben, einfach Zufriedenheit zu lernen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang und der Erntedankfest, der Laubhüttenfest, ist für mich eine Erinnerung daran, dass alles in Gottes Hand liegt, dass Gott mich segnet, dass Gott mir diesen Überfluss schenkt. Und trotzdem ist es meine Aufgabe zu lernen, mit diesem Überfluss richtig umzugehen. Ich möchte in diesem Zusammenhang die Worte von Paulus lesen, und zwar Paulus Philipperbrief. Wir wissen, dass Paulus, als er diesen Brief geschrieben hat, gerade im Gefängnis war. Und gerade in diesem Brief kommt der Gedanke der Freude sehr stark zum Ausdruck. Ich möchte ein Vers aus Philipper 4 vorlesen. Philipper 4, ab Vers 11. Und da sagt Paulus, nichts sage ich das des Mangels wegen, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mir genügen zu lassen. Ich kann niedrig sein und kann Überfluss haben. Ich bin zu allem und zu jedem geschickt, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und Paulus ist für mich darin ein großes Vorbild. Paulus, als ein treuer Nachfolger Christi, hat gelernt, wenn er nichts hat, trotzdem zufrieden zu sein und Gott danken für das, was er hat. Und als er Überfluss hatte, und er wurde oft auch von Gemeinden unterstützt, und es gab bestimmt Zeiten, wo er genügend hatte. Er konnte sich Sachen erlauben, die er wollte. Und er sagte, ich habe gelernt, auch im Überfluss Gott dankbar zu sein und zufrieden zu sein. Er sagte nicht, ich habe jetzt alles, entweder brauche ich Gott gar nicht, ich bin von ihm jetzt nicht abhängig, oder er konnte sagen, es ist mir nicht genug, ich möchte jetzt noch mehr. Paulus sagt, ich habe es gelernt, im Überfluss zu leben und auch zu leiden oder nicht genug zu haben. Und für mich ist die Herausforderung heute zu lernen, in dem Überfluss zu leben, in dem wir sind und Gott trotzdem dankbar zu sein. Und dieser Erntedankfest ist für mich eine Erinnerung daran, dass Gott an meinem Leben aktiv teilnimmt und dass er mich und uns zusammenruft, zusammensammelt und in das verheißene Land hineinführen möchte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie euer Alltag aussieht, ob ihr genügend Zeit habt, um einfach mit euren Kindern zu sprechen, zu spielen, was zu unternehmen, mit eurem Ehepartner oder mit euren Freunden, mit euren Verwandten oder einfach mal da zu sitzen, ein schönes Buch zu lesen, nichts zu tun, keine Hektik zu finden, zu spüren. Weiß nicht, gibt es jemanden von euch, der sagen kann, so geht's mir, mehrere Tage in der Woche? Ich würde mich sehr freuen, wenn es einigen von euch so geht, aber ich vermute mal, dass dem größten Teil es anders geht. Und mir geht es genauso. Und ich ertappe mich immer wieder, wie sehr ich mich danach sehne, einfach stressfreien Tag zu haben. Und das liegt nicht unbedingt an vielen Aufgaben. Das liegt an der Gewohnheit, von einer Sache zur nächsten zu eilen. Von einer Aktion in die nächste zu eilen. Von einem Smartphone mich nach dem nächsten zu sehnen, nach dem Schöneren, der viele neue Apps hat oder viele neue Möglichkeiten hat. Und es gibt viele, viele Sachen, die uns heute vorgegeben werden oder die uns verkauft werden, wie toll die Sachen sind. Und wir sind so ununterbrochen in Bewegung nach Neuerem, nach mehr Arbeit, nach neuen Aktionen. Und manchmal, als wenn wir mal krank sind, dann wird es uns bewusst, wie schnell die Zeit läuft. Ich hatte in diesem Jahr wir wahrscheinlich schon lange nicht mehr mich nach einem Urlaub gesehnt. Und wir haben in diesem Jahr bewusst 3 Wochen lang Urlaub geplant. Wir haben ein Haus in Spanien gemietet an Costa Brava. Herrlicher Ort, schöne Strände, schönes Wetter, schönes Haus. War alles gut. Man konnte denken, es kann nichts schief gehen. Dass wir im Urlaub angekommen sind, am ersten Tag bin ich in einen tiefen Loch, einen emotionalen Loch gefallen und ich konnte einige Tage nicht verstehen, was mit mir los ist. Ja? Ich war 10 Tage, also die Hälfte meines Urlaubs, war ich nicht ansprechbar. Natürlich habe ich gesprochen, aber ich habe mich über nichts gefreut. Und ich habe mich analysiert, was ist los mit mir? Ich kenne mich so nicht. Ich habe sehr selten Phasen der Depression oder wenn ich schlechte Laune habe, schlechte Stimmung. Da habe ich mich ertappt, es stimmt etwas nicht. Und da habe ich einfach reflektiert und untersucht, was los war. Und es waren in letzter Zeit wirklich viele Ereignisse, viele Sachen, Krankheit, schwere Krankheit von meiner Mutter, finanzielle Probleme, vielleicht, wo ich mir einfach zu viel vorgenommen habe. Es kamen viele Sachen aufeinander und weil ich gewohnt bin, einfach von einer Sache zur anderen zu eilen und alles zu erledigen, was erledigt werden muss, habe ich das nicht so wahrgenommen, dass es zu viel war. Erst als Urlaub kam, war mir bewusst, wie gehetzt ich war, wie hektisch mein Leben ist. Und dann habe ich über mein Leben überdacht und ich möchte sehr zu lernen, möchte lernen, auch von Paulus lernen, von Christus lernen, mir Zeit zu nehmen, um die Gegenwart Gottes auch im Alltag bewusst zu spüren, wahrzunehmen, auf Gott zu hören, auf meine innere Stimme zu hören, einfach zur Ruhe zu kommen. Und Gott sagt mit jedem Fest und besonders mit diesem Fest, komm zur Ruhe, jetzt darfst du entspannen, jetzt musst du kein schlechtes Gewissen haben, jetzt darfst du feiern und dich auf Gott besinnen. In letzter Zeit hört man öfters, dass manche Menschen zu Klostern gehen. Ja, das hat jetzt nichts mit irgendwelcher Religion zu tun, katholischer oder sonst noch welcher. Es gibt so Schweigekloster. Weiß nicht, wer von euch schon doch sowas gehört hat. Das sind Kloster, die Menschen zur Verfügung gestellt werden. Ja, man zahlt da pro Zimmer oder so. Und man geht da rein und die wichtigste Regel ist dort, man darf nur zu bestimmten Zeiten sprechen. Sonst schweigt jeder. Man darf dort nicht reden. Ja, das ist ein Schweigekloster. Und ich habe schon von manchen Kollegen gehört, die das gemacht haben, die sagen, man braucht etwa 2-3 Tage, bis man überhaupt zur Ruhe kommt, bis man nicht ständig mit den Gedanken beschäftigt ist, was ist als nächstes dran, was muss ich wieder machen, wo habe ich Probleme in meinem Leben, bis man anfängt, auf die innere Stimme zu hören, auf die Stimme Gottes zu hören. 2 bis 3 Tage, wenn man nichts macht, nichts spricht, nur Ruhe hat. Und das sagt mir, wie schrecklich die Zeit ist, in der wir leben. Und wie sehr müssen wir lernen, vor allem in dieser Zeit, um gesund zu bleiben, aber auch um auf Gottes Stimme hören zu können, wie sehr müssen wir lernen, solche Pausen zu haben, diesem Trend der Geschwindigkeit, der Schnelllebigkeit einfach zu widerstehen und mal langsam zu treten, mal eine Aktion ausfallen zu lassen, mal ganz bewusst sich mit der Familie zu treffen, etwas zu unternehmen, wo man nicht gehetzt wird. Interessant ist auch die Begebenheit, als Jesus mit seinen 3 engsten Aposteln auf dem Verklärungsberg sind. Ja, und als sie die Herrlichkeit Gottes sehen, Jesus mit 3 Jüngern ist auf dem Verklärungsberg und da erleben sie ein Wunder. Ja? Gott zeigt seine Herrlichkeit und das ist ein Wunder, ein besonderes Ereignis. Sie haben sowas noch nie gesehen. Ja? Das ist hell vom Licht und sie spüren, dass Gott da ist. Der zeigt sich auch durch einen Propheten. Und Petrus sagt dann, Jesus, das ist so schön hier, lass uns 3 Hütten bauen. Und er benutzt diese Hütte, die Israeliten bei dem Laubhüttenfest gebaut haben, der benutzt das gleiche Wort, lass uns hier 3 Hütten bauen und hier eine Zeit lang bleiben, denn es ist so schön hier. Ich vermute mal, dass Petrus vielleicht auch diese Gegenwart Gottes, diese Ruhe in seinem Alltag nicht so gespürt hat, weil er auch so ein impulsiver Mensch war, vielleicht immer Ideen hatte, was Neues zu machen, von einer Aktion zur nächsten Aktion zu eilen. Dann kommt eine Stimme und sagt, hört auf Jesus, was er euch sagt. Und Jesus ist mit ihnen dort nicht geblieben. Aber Gott möchte, Gott wollte, dass sie diese Erfahrung, diese Gegenwart Gottes mit sich in den Alltag nehmen und dort in diesem Alltag mit Gott leben und Gott spüren, dass er da ist, dass er sich um sie kümmert und dass ihnen das gibt, was sie brauchen. Ich habe eine interessante Geschichte gelesen, die sehr deutlich wiedergibt, in welcher Zeit wir leben. Ein gläubiger Mann wurde einmal gefragt, es war ein Lehrer anscheinend, wurde gefragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen immer so gesammelt sein könne. Er antwortete, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort. Das tun wir doch auch. Aber was machst du noch darüber hinaus? Er sagte wiederum, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich spreche, dann spreche ich. Wieder sagten die Leute, aber das tun wir doch auch. Er aber sagte zu ihnen, nein. Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Und wenn ich mein Leben so untersuche, dann widerspiegelt es sehr gut, wie ich lebe. Wenn ich oft mit meinen Kindern spiele, dann drehen sich bei mir Gedanken im Kopf, was ist das Nächste, was ich machen soll? Wie viel Zeit brauche ich, um mich noch auf etwas vorzubereiten? Wenn ich beim Essen bin mit meiner Familie, dann denke ich schon daran, was muss ich morgen machen? Oder was muss ich heute Abend machen? Ja? Und wenn ich im Auto fahre, meistens schalte ich das Radio an und höre die Nachrichten. Ich muss doch wissen, was jetzt in der Welt läuft. Oder ich denke schon, wie ich das Gespräch mit der Person, mit der ich mich treffe, führen werde. Aber es fällt mir so schwer abzuschalten, sondern jetzt mache ich nicht. Ich versuche jetzt auch gar nicht zu denken oder ich versuche jetzt einfach mit meinen Kindern zu sein, zu spielen. Und es ist so schwer zu spielen, wenn ich spiele und nicht schon die nächste Aktion zu planen. Zu essen, wenn ich esse und nicht schon gedanklich bei der nächsten Aktion zu sein. Und wenn ich Zeit mit Freunden verbringe oder mit Kindern oder Familienangehörigen oder hier mit Glaubensgeschwistern, nicht schon zu denken, was kommt als Nächstes, sondern hier in dem Moment zu sein, den Moment zu genießen und auch die Gegenwart Gottes wahrzunehmen. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass Gott in jedem Bereich unseres Lebens aktiv sein möchte und aktiv teilnehmen möchte. Und wie oft übersehen wir das, überhören wir ihn und nehmen ihn gar nicht so war. Ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass wir in dieser schnelllebigen Zeit, in der Zeit des Überflusses lernen, auf Gott zu hören, lernen, langsamer anzugehen, langsamer zu leben und uns über die schönen Sachen, die Gott uns gibt, zu freuen, zufrieden zu sein und Gott dankbar zu sein. Das wünsche ich euch vom ganzen Herzen. Amen.